Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Gibt ja so Talks, da freue ich mich die ganze Woche schon drauf, manchmal auch länger. Und heute ist einer der zweitgenannten Fälle. Ich habe hier eine tolle Frau am Start, die schon mal bei Saatkorn zu Gast war. Das ist ziemlich genau 2 Jahre her, etwas mehr als 2 Jahre. Damals war das zentrale Thema Vertrauen, fand ich mega spannend. Tolles Buch geschrieben damals dazu, Trust Me heißt das, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist, wirklich lesenswert an der Stelle. Ja, und sie ist jetzt mit ihrem zweiten Buch am Start und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, sie zu fragen, ob sie nochmal zu Saatkorn kommt. Tut sie, sie ist jetzt hier, Karin Lausch, sie ist Leadership- und Vertrauensexpertin und mit ihrem ersten Buch auch Bestseller-Autorin. Und ich hoffe mal schon jetzt für Sie mit, dass auch das zweite Buch ein Bestseller wird. Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du da bist.
Hallo, lieber Gero. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir sein darf.
Ich freue mich auch. Ich habe ja damals zu dir gesagt, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es gesagt habe, fuck, diese Idee hätte ich gerne selbst gehabt, ein Buch über Vertrauen zu schreiben. Das weiß ich noch ganz genau.
Oh ja, das weiß ich auch noch.
Weil ich das so cool fand und weil ich auch dachte, das ist so essentiell für die Arbeitswelt. Das Witzige ist ja, 2023 war noch eine Zeit, die im Vergleich zu heute, möchte ich sagen, ein wenig rosaroter war als die Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Also muss man nur die Nachrichten verfolgen. Der Arbeitsmarkt ist ein bisschen schwierig. Die Wirtschaft ist immer noch mit einem Mehltau überzogen, obwohl wir eine neue Regierung haben. Ich hoffe für dieses Jahr inbrünstig, dass sich was ändert. Aber man kann ja eigentlich nur das tun, was man selber beeinflussen kann. Will eigentlich damit sagen, Vertrauen spielt heute eine nicht kleinere Rolle als 2023, sondern eher eine größere Rolle. Und du hast dich jetzt hingesetzt und hast ein Buch geschrieben, das heißt Feel Safe, Be Brave. Finde ich auch sehr spannend. Wie ist die Idee zu dem Buch entstanden?
Ja, du hast es gerade so schön gesagt. Das Thema generell Vertrauen und wie wir miteinander arbeiten, das ist eigentlich noch viel wichtiger geworden, seit ich mein erstes Buch geschrieben habe. Und es ist, die Entwicklung ist noch viel tragischer und der Schmerz ist noch viel größer, würde ich sagen. Und das ist natürlich ein Motivator für mich gewesen, tiefer noch reinzugehen in die ganze Thematik. Also ich könnte jetzt sagen, das erste Buch ist aktueller denn je. Und gleichzeitig habe ich auch nach dem ersten Buch natürlich erst recht so richtig angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich dann ja ganz viel mit Menschen darüber gesprochen habe. So ein Buch löst ja auch immer aus, dass Menschen dann dir alle Fragen stellen, die sie dazu haben und kritische Fragen stellen und das Ding nochmal so auseinandernehmen. Und das war total gut. Und diese Arbeit, das Buch nochmal auseinanderzunehmen, hat mich auch nochmal wieder erst recht dazu gebracht, tiefer in die Materie mich so reinzubohren. Und daraus ist dann die Idee für das zweite Buch entstanden, weil ich irgendwann gemerkt habe, wow, wir sind so darauf erpicht, endlich zu erfahren, wann wir aufhören dürfen zu vertrauen. Also wir wollen so gern antworten, das ist nämlich die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Wir wollen so gern erfahren, wie viele Chancen wir denn geben müssen, bis wir endlich sagen dürfen, das funktioniert nicht mit uns beiden. Wir wollen so gern erfahren, wann wir den Mitarbeitenden endlich sagen dürfen, dass das hier nicht klappt, weil er uns jetzt so und so viel mal enttäuscht hat. Wir wollen endlich wissen, wie viele Chancen wir geben müssen, bis wir endlich sagen können, habe ich es doch gewusst. Das sind nämlich die häufigsten Fragen, die mir gestellt werden zum Thema Vertrauen. Und daraus habe ich mich dann mal so tiefer reingedacht und in meiner Arbeit mal drauf geschaut, was glauben wir denn eigentlich, was der einfachere Weg ist? Vertrauen oder nicht vertrauen oder vielleicht sogar Misstrauen? Und jetzt mal ein kleiner Sprung. Ich habe ja auch 2 Kinder, ich bin ja auch Mutter, meine Kinder sind 5 und 8 und seit ich Mutter bin, erzählt man mir dieses Märchen von, also wenn deine Kinder zu Hause so richtig ausrasten und dich so richtig an den Rand des Wahnsinns treiben, dann herzlichen Glückwunsch, dann fühlen sie sich bedingungslos geliebt. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum das eine jetzt das andere bedeuten soll. Und vor allem habe ich mich immer gefragt, warum das die Geschichte ist, die wir uns erzählen und warum wir uns nicht erzählen, also wenn deine Kinder mutig sind und wenn sie sich dir anvertrauen und wenn sie sich trauen, Dinge auszuprobieren und zu gestalten, dann zeigt das, dass sie sich bedingungslos geliebt fühlen. Nein, wir erzählen uns, dass sie außer Kontrolle geraten. Und ich will gar nicht darüber urteilen, was war es oder nicht, weil beides ist wahr. Aber welche Geschichte wir uns erzählen, macht ja was. Und interessanterweise erzählen wir uns die gleiche Geschichte auch über Erwachsene. Also, wie oft muss ich denn jetzt vertrauen? Der wird mich doch wieder enttäuschen. Also je mehr ich vertraue, desto mehr gebe ich doch anderen eigentlich auch die Möglichkeit, außer Kontrolle zu geraten. Und das war eigentlich die Grundidee, das beschreibe ich auch im ersten Kapitel des Buches, für dieses zweite Buch, weil mich das zu dem Gedanken gebracht hat, fühlen wir uns vielleicht im Arbeitskontext deshalb so wenig sicher, weil wir uns auch gar nicht sicher fühlen sollen, weil wir einfach so sicher sind, dass wir uns betrügen und belügen und ausnutzen, wenn wir uns sicher fühlen. Also wir glauben, wenn sich andere sicher fühlen, dann würden sie es irgendwie ausnutzen, weil das viel mehr im Vordergrund steht als die guten Dinge. Und der These bin ich dann mal nachgegangen.
Das finde ich total spannend. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen eine Grundeinstellungsfrage, ne? Also wie man selbst durchs Leben geht. Ob Vertrauen ein automatischer Vorschuss ist, den man gibt, oder man sagt, nein, Vertrauen muss man sich bei mir erst verdienen. Das sind ja auch so zwei Haltungen, die man dazu haben kann. Der genau. Untertitel deines neuen Buches, den finde ich spannend, wie wir mit psychologischer Sicherheit besser zusammenarbeiten und mutiger entscheiden. Diese psychologische Sicherheit, lass uns darüber mal sprechen. Mich interessiert nämlich, woher die deiner Meinung nach kommen sollte.
Ja, also erstmal psychologische Sicherheit, der Begriff ist ein bisschen sperrig und das Konzept bedeutet ja so viel wie, wir sind in einer Gruppe von Menschen so sicher miteinander, dass wir keine Angst haben müssen, Unbequemes anzusprechen und dass wir sagen können, was wir wirklich denken. Und die kommt nur und zwar ausschließlich aus den Rahmenbedingungen kann sie nur kommen und aus dem Verhalten. Das sind die zwei Zutaten, die psychologisch sicher machen können. Also sie kommt nicht aus vermeintlichen Sicherheiten, wie wir früher gedacht haben oder auch an denen wir uns heute noch vermeintlich leider oft festhalten, wie vermeintlich sichere Märkte oder vermeintlich sichere Arbeitsplätze oder Aufgaben. Das ist ja alles nicht sicher. Und diese psychologische Sicherheit hat auch nichts mit diesen vermeintlich faktischen Sicherheiten zu tun. Sondern es geht wirklich nur darum, habe ich eigentlich in dieser Gruppe von Menschen, in meinem Team beispielsweise, das Gefühl, dass ich mich ihnen zumuten darf, ohne in Missgunst zu fallen, ohne ausgegrenzt zu werden, ohne persönlich abgewertet zu werden. Und die kommt aus Rahmenbedingungen, die können wir immer herstellen. Du hast es gerade gesagt, ne? Also in meinem Team habe ich ja Einfluss. Auch wenn ich vielleicht im großen Ganzen nicht auf alles Einfluss nehmen kann. Und auf mein Verhalten habe ich auch Einfluss und den können wir nutzen.
Das finde ich interessant. Vielleicht übersetze ich das jetzt falsch, aber so wie ich das verstehe, ist, das liegt schon zum großen Teil in dir selbst, wie viel psychologische Sicherheit eigentlich dann in deinem Umfeld entsteht. Sei es jetzt als Elternteil, sei es als Führungskraft, sei es in einer Freundesgruppe, ja, wie offen kann man eigentlich sein und so weiter. Ja. Und das führt so ein bisschen auf das zurück, was ich eben meinte mit der Einstellung. Also wie gehst du durchs Leben? Eher, ich werde dauernd beduppt. Oder aber, das kann zwar passieren, aber grundsätzlich meint das Leben ist gut mit mir. Es ist jetzt vielleicht super platt, ne? Aber...
Ja, aber das ist total wichtig und ich würde das nochmal unterstützen. Und zwar, es gibt genau diese beiden Facetten. Das heißt, ich als Mensch habe ja ich bin sozialisiert, ich habe irgendwie eine frühkindliche Entwicklung hinter mir, ich habe meine Erfahrung im Leben gemacht. Und daraus resultiert ein Menschenbild, das ich habe und daraus resultiert ein Selbstbild, das ich habe und Annahmen darüber, wie die Welt ist, wie du bist, wie ich bin, wie die Leute sind und ob der Mensch gut ist oder nicht und ob ich vertrauen kann oder nicht. Und das ist mein persönliches Paket, das bringe ich mit, egal in welche Gruppe ich komme. Und dann gibt es noch das, das, was in der Gruppe ist. Also die Dynamiken, könnte man sagen, oder das soziale System. Diese ganzen Rahmenbedingungen, wie wir miteinander umgehen, wie ist die Kultur, welche Regeln befolgen wir formell und informell, welche Strukturen und Prozesse. Und die alle spielen auch eine Rolle darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass ich mich psychologisch sicher fühle. Das heißt, es ist immer meine Grundtendenz und dann das Umfeld, in dem ich bin. Und an beidem können wir was tun.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir zum Buch zurück, weil das Thema neigt natürlich dazu, dass man jetzt absolut in so eine philosophische oder halbphilosophische Diskussion abdriftet. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie das Buch aufgebaut ist und sozusagen vielleicht auch, für wen das Buch geschrieben ist, wen du da im Kopf hattest vielleicht.
Ja, also grundsätzlich, fang mal hinten an, für wen ist das Buch? Grundsätzlich ist dieses Buch wirklich für alle Menschen, die es interessiert, wie man bessere Beziehungen führt. Weil letztendlich funktionieren alle Beziehungen gleich, egal ob die bei der Arbeit, in der Familie oder im Freundeskreis. Und dieses Buch hat viele Grundrezepte für gelingende Beziehungen. Das ist das eine. Und dann ist dieses Buch im Speziellen auch für die Menschen, die vor allem im Arbeitskontext Menschen begleiten, Menschen führen, Teams begleiten, Teams führen. Das können Führungskräfte sein, das können, ob das jetzt disziplinarische Führung, fachliche oder laterale ist oder situativ oder temporär oder was auch immer. Das können aber auch Menschen sein, die Teams entwickeln, Coaches, alle möglichen Rollen, die es da so gibt. Und das Buch ist aufgebaut, also erstmal vielleicht zum Buch, das Buch ist wahnsinnig praktisch und geht wirklich rein ins Team. Also es sind ganz viele echte Fallbeispiele und Geschichten aus meiner täglichen Arbeit mit Führungskräften und Teams. Das ist auch ein großer Unterschied zum ersten Buch. Es ist sehr konkret, es ist sehr praktisch, es ist sehr Momentaufnahme, Analyse, Lösung. So könnte ich das sagen. Und es ist vor allem darauf ausgelegt, einfach. Es ist einfach zu machen. Ich wollte das einfach machen, damit es kein Framework, kein Konstrukt und nichts Theoretisches bleibt, sondern und damit Menschen da rausgehen und sagen, ich brauche gar keine Transformation und keine Riesenkonzepte, sondern eigentlich entsteht psychologische Sicherheit in Mikromomenten, in den kleinen Momenten, die wir sonst vielleicht übergehen, wenn ich kleine Dinge anders mache in meinem täglichen Verhalten, in unseren Rahmenbedingungen, ohne viel Budget, ohne viel Zeit. Das war mir ganz wichtig. Und es ist so aufgebaut, dass ich erstmal grundsätzlich beschreibe, warum sie so selten da ist, die psychologische Sicherheit. Also weil wir einfach gelernt haben, dass Störungen vermieden werden müssen. Ich würde sagen, wir sind, egal wie wir persönlich drauf sind und egal ob wir vertrauen oder nicht, wir sind erstmal alle in unserem System sehr so sozialisiert worden, dass der störungsfreie Ablauf wichtiger ist als das, was wir zu sagen haben. Bei einigen fängt das schon in der Familie an, bei anderen weniger. Spätestens in der Kita oder in der Schule fällst du auf, wenn du störst. Also spätestens da bekommen wir irgendwie mit, hey, okay, ich komme gut durch, wenn ich mich an die Regeln halte, wenn ich den Mund halte, wenn ich nicht störe, wenn ich nicht zu viel hinterfrage. Und das geht dann im Arbeitskontext weiter und so lernen wir eben, dass wir uns nicht so zumuten sollten und dass wir lieber Dinge weglächeln, um gut durchzukommen. Also so diese Anpassungsmechanismen werden da stark gefördert, während wir auf der anderen Seite ja immer sagen, wir wollen Menschen, die mutig und experimentierfreudig sind. Und das war mir wichtig zu beschreiben, warum wir das so selten haben, weil wir nichts dafür tun, um das irgendwie zu fördern. Und dann geht es stark so um das Thema Führung, weil es mir wichtig war, auch zu beschreiben, wenn es um psychologische Sicherheit geht, welche Rolle hat Führung eigentlich und B, wie geht's Führung eigentlich? Also wie geht's eigentlich den Menschen gerade, die führen? Das ist nämlich super relevant, die haben nämlich oft am wenigsten psychologische Sicherheit. Und während dann alle immer mit dem Finger auf die Führung zeigen und sagen, naja, das muss ja von der kommen, war es mir wichtig zu sagen, nee, so einfach ist es nicht, sondern letztendlich ist es eine Verantwortung von den Menschen selbst im System und des Systems. Also es ist durchaus etwas, was wir auf verschiedenen Ebenen denken und auch tun müssen. Und dann gehe ich erstmal auf diesen Begriff ein, psychologische Sicherheit, was ist das eigentlich? Und habe versucht, das sehr plastisch und einfach zu machen, um wegzukommen von diesen Begrifflichkeiten, die vielleicht sehr wissenschaftlich angehaucht sind. Und dann gibt es Fünf Handlungsfelder, die 5V, die ich beschreibe. Ich mag es ja immer, wenn Dinge eine Struktur haben. Das war bei Trust Me auch so. Ich mag auch Akronyme und ich mag Orientierung. Und deswegen habe ich 5 Handlungsfelder mitgegeben, die alle mit V anfangen, an denen ich mich jetzt langhangeln kann, wenn ich mal gucken will, wie psychologisch sicher sind wir eigentlich und was kann ich genau tun. Und die werden dann sehr genau beschrieben. Das ist beispielsweise Vertrauen, Verbindung, aber auch so Dinge wie Verantwortung. Und beschreibe die immer an ganz konkreten Fällen und gebe da viele Beispiele mit, wie wir da uns entwickeln können. Gib dann noch was mit für diejenigen, die sagen, ich habe schon alles versucht und trotzdem sind wir nicht psychologisch sicher. Was mache ich denn da? Nämlich die psychologisch sichere Umleitung, habe ich das genannt. Also wie kommen wir jetzt weiter, wenn wir nicht weiterkommen? Ja, und dann gibt's noch so diese Schlusserkenntnis, die ich hinzugefügt habe, in der ich nochmal diesen Bezug herstelle von Sicherheit und Mut. Das Buch heißt ja Feel Safe, Be Brave. Und so würde ich sagen, es ist aufgebaut. Das kann man erwarten, wenn man es liest.
Mega. Lass uns bei diesem Be Safe, Be Brave nochmal bleiben. Ich finde das total gut. Ne? Also klar, wenn du sicher bist, kannst du auch mutiger sein. Ich habe beim ersten Lesen gedacht, kann man es nicht auch umdrehen? Wenn du mutig bist, entsteht langfristig auch Sicherheit. Aber sag du mal, wie du die Zusammenhänge dazwischen so siehst.
Das ist ein sehr guter Gedanke. Ich will gar nicht zu viel verraten. Man soll ja das Buch ja lesen. Und im letzten Kapitel bekommen dann auch alle eine Antwort auf die Frage, ob man das eigentlich auch umdrehen kann. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es gibt sehr, sehr viele Wechselwirkungen zwischen Mut und Sicherheit. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil ganz viele zu mir sagen, naja, aber wenn wir psychologisch sicher sind, dann müssen wir doch gar nicht mehr mutig sein, dann sind wir doch sicher. Und das stimmt nicht, weil wir grundsätzlich oft denken, psychologische Sicherheit wird ja auch falsch verstanden. Viele denken, wenn wir also diese psychologische Sicherheit haben, dann geht es uns ja gar nicht mehr schlecht. Dann macht uns ja nichts mehr was aus. Das ist ein ganz weit verbreitetes Missverständnis und stimmt gar nicht, weil Fehler machen uns trotzdem zu schaffen und Konflikte sind trotzdem unangenehm und Zweifel auszusprechen erfordert trotzdem meine Initiative und vielleicht habe ich trotzdem ein mulmiges Gefühl. Der einzige Unterschied ist nur, dass wir so sicher miteinander sind, dass ich die Gewissheit habe, dass wir das gemeinsam schaffen. Deswegen ist psychologische Sicherheit nicht die Abwesenheit unangenehmer Gefühle, sondern psychologische Sicherheit zeigt, dass wir psychologische Unsicherheit miteinander aushalten. Organisieren können. Wir können das aushalten, wir können das aufnehmen, wir können das organisieren. Was bedeutet, ich muss trotzdem mutig sein, um dann auch diese Dinge zu sagen, um immer wieder die Initiative zu ergreifen. Und deswegen ist es so wichtig, auch da mal in die Begrifflichkeiten reinzugehen, um zu sagen, wie verhält sich das eigentlich?
Was für mich auch noch so ein Gedanke ist bei dem Thema psychologische Sicherheit, ich persönlich glaube ja, dass die gar nicht uneingeschränkt immer auf der Zeitachse jetzt auch da sein kann, sondern ne, die ist mal da, vielleicht auch kontextabhängig natürlich, in bestimmten Kontexten hat man sie, in anderen vielleicht gerade nicht. Also dieser Glaube, ich bin komplett safe in allen Lebensbereichen und zwar immer, wenn ich diesen Zustand der psychologischen Sicherheit mal erreicht habe, dann würde ich als Utopie sehen.
Absolut. Wie denkst du darüber? Ja, absolut. Ich würde sagen, wenn wir nur mal ein 60-minütiges Meeting nehmen in einem Unternehmen, dann können alle Teilnehmenden in diesem Meeting in diesen 60 Minuten alle Stufen psychologischer Sicherheit durchlaufen. Also von gar nicht vorhanden bis zu der höchsten Stufe psychologischer Sicherheit. So dynamisch ist sie. Und sie, vielleicht für die, die sich das noch nicht so konkret vorstellen können, was meine ich damit? Wir Menschen, wenn wir zusammenkommen, wir tarieren ständig aus, wie stehe ich gerade hier? Was ist mein sozialer Status? Wie werde ich gesehen? Werde ich gehört? Habe ich eine Stimme? Mit jeder Antwort, mit jeder Frage. Wir sind ständig dabei, irgendwie auszutarieren, wie stehe ich zu den anderen? Wie stehen die anderen zu mir? Und danach entscheiden wir dann, was sage ich, was sage ich nicht, wie sage ich es, wie viel traue ich mich zu sagen, was darf ich mir hier erlauben, was dürfen wir uns miteinander erlauben, was lasse ich lieber sein? Das tut jeder von uns. Ich glaube, wenn man es mal so einfach runterbricht, kann sich das auch jeder und jede vorstellen. Und dann immer wieder zu der Entscheidung zu kommen, ich kann das sagen, ich traue mich das jetzt, ich kann das ansprechen, wir schaffen das. Das wäre jetzt eine höhere psychologische Sicherheit, als immer wieder zu entscheiden, ich lasse das mal lieber sein, nee, das sage ich jetzt mal lieber nicht, ich setze das mal aus, oh, das ist mir zu riskant, da ist der Gero bestimmt beleidigt, ne? So, das wäre eher weniger psychologische Sicherheit. Und so kann man das bei sich selbst ganz gut mal beobachten.
Ja, das ist was wirklich jeden Menschen begleitet. Klar, das kennt man aus allen möglichen Lebenssituationen. Deswegen stelle ich mir das auch schwierig vor, so ein Buch zu schreiben und dann sozusagen die Essenz dieser ganzen Themen auf 200 Seiten zu packen, weil die Situationen sind ja so vielfältig und es müssen ja nur marginale kleine Änderungen, Abweichungen da sein, dass vielleicht eine Situation, in der man sich ursprünglich psychologisch sicher fühlt, umschwappt in eine ganz andere Situation. Meine Lebenserfahrung war bisher meistens die, wenn man sich unsicher ist, dann vielleicht doch die innere Schwelle zu überspringen und dann doch das zu sagen, und man kann ja auch erklären, warum man das sagt, ne? Ich will jetzt damit nicht sagen, nicht einen Freibrief ausschreiben für alle möglichen Verhaltensweisen in jedem Kontext, ne? Also der Kontext spielt schon eine Rolle. Absolut. Aber sich aktiver einbringen, ist meine Erfahrung zumindest, ist für mich, ich sag's mal nur subjektiv, immer besser gelaufen, als wenn ich das nicht getan habe. Aber kann man das als Grundregel weitergeben, sowas?
Ich finde das schön, dass du das sagst. Ich habe dazu vielleicht eine etwas ungewöhnliche Antwort, aber ich finde die sehr einprägsam. Und zwar im Buch gehe ich auch darauf ein, dass die Annahme, dass es schlechte Konsequenzen für uns hat, wenn wir jetzt was sagen, das ist ja diese zwischenmenschliche Angst, dass die ist natürlich auch in vielen Fällen begründet, weil wir irgendwie Dinge erleben, sehen und so weiter. Die ist aber auch ganz oft gar nicht so begründet, sondern eher unsere Vorstellung nur dessen, was passiert. Dem Ganzen, das finde ich super spannend, liegt nämlich eine kognitive Verzerrung zugrunde. Jetzt mal kurzer Sprung in das Thema Medizin und Darmspiegelung. Da wurden nämlich Experimente gemacht, die das gezeigt haben. Ich würde das einmal kurz skizzieren. Ich versuche es auch kurz zu machen, aber es ist wirklich spannend, denn es gab Experimente, in denen Menschen anders als sonst bei der Darmspiegelung bei vollem Bewusstsein sein mussten. Bestimmt unangenehm. Und die mussten alle 30 Sekunden ihr Schmerzempfinden auf einer Skala angeben. Und am Ende, nach der gesamten Darmspiegelung, mussten sie dann nochmal ihr Schmerzempfinden in Summe angeben. Jetzt gab es Darmspiegelungen, die waren 4 Minuten lang, und es gab, die längsten waren 69 Minuten lang. Die armen Leute. Ja, und jetzt würde man ja annehmen, dass die Menschen, die 69 Minuten untersucht wurden, in Summe mehr Schmerzen angegeben haben und mehr Schmerzen hatten faktisch, als die 4 Minuten untersucht worden sind. Es war aber gar nicht so, sondern die Menschen, die kürzer untersucht wurden, haben unter anderem ein deutlich höheres Schmerzempfinden angegeben, als sogar die 69 Minuten untersucht wurden. Warum? Weil wir nicht nach der Dauer der Erfahrung bewerten, sondern wir Menschen bewerten unsere Erfahrungen nach dem höchsten Punkt des Schmerzes, also dem schlimmsten Punkt, könnte man jetzt sagen, das ist der Peak, und nach dem empfundenen Schmerz am Ende der Situation, das ist das Ende, und daraus entsteht die Peak-End-Regel. Und das ist diese kognitive Verzerrung. Das heißt, wenn eine Erfahrung besonders schmerzhaft ist und vor allem auch nochmal zum Ende hin sehr schmerzhaft ist, dann haben wir sie viel schmerzhafter in Erinnerung, als wenn sie deutlich länger gedauert hätte, weil wir einfach die Konfrontation vermeiden. Heißt jetzt im Umkehrschluss, das machen wir nämlich jeden Tag, wir vermeiden die Konfrontation, weil wir Angst vor ihr haben, weil wir glauben, dass sie deutlich schmerzhafter und schlimmer wird als das Aushalten. In Summe, faktisch, ist das Aushalten viel schlimmer und hat auch viel schlimmere Konsequenzen. Wir werden ja auch oft krank, und mentale Krankheiten haben oft diesen Ursprung, dass wir uns ständig verstellen, Dinge hinnehmen, die wir eigentlich nicht hinnehmen wollen und so weiter. Aber wir vermeiden die Konfrontation, weil wir glauben, dass die viel schmerzhafter wird, auch wenn sie dem Leid ein Ende bereiten würde. Und das liegt dem oft zugrunde.
Dieser Spruch, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So rum heißt es natürlich.
Ja, genau. Ja.
Das fasst das ja gerade zusammen, ne? Und ich glaube halt auch, also das ist, ob das im Beziehungskontext ist, jetzt privat oder bei der Arbeit, würde ich auch sagen, die Erfahrung zeigt, dass es eher besser ist, relativ zügig über Probleme zu sprechen, als sie endlos lange schwelen zu lassen. Und natürlich ist das immer unangenehm. Aber wenn wir dann über Sicherheit sprechen, glaube ich, kann man die viel schneller wiederherstellen, ne? Danach.
Absolut. Ja. Und um so deinen Grundgedanken nochmal aufzugreifen, dass es so dynamisch ist, dass es schwierig ist, letztendlich das auch zu greifen, das habe ich im Buch versucht, mit wirklich diesen kleinen Handlungen im Alltag darzustellen. Ne? Weil wenn wir beispielsweise in einem Team gemeinsam wären und ich beachte so ein paar Dinge, wie beispielsweise, ich höre dir richtig zu, statt dich ständig zu unterbrechen. Ich urteile auch nicht sofort, sondern ich frage erst mal ein bisschen, damit ich verstehe, was du mir sagen willst. Also ganz banale Dinge, die wir aber im Alltag übergehen. Oder ich werte dich nicht ab, wenn du unangenehm wirst. Mut ist nämlich immer unbequem und unangenehm. Und wenn du dann was Mutiges sagst, wie beispielsweise, hey Karin, also ich weiß, wir haben jetzt 3 Monate an dem Thema gearbeitet, aber ich glaube, da geht noch was. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Ich glaube, wir sollten noch eine Runde drehen. Und ich denke, nee, also wir wollten jetzt doch hier entscheiden und fertig werden. Selbst dann nicht dich abzuwerten und zu sagen, oh, der Gero immer, ne, muss er immer noch mal auf Nummer sicher gehen und so kann er nicht mal einmal, nein, sondern zu sagen, ah, ist ja interessant. Okay, ich höre dir zu. Und diese Störung zuzulassen, statt immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt weitermachen, ich muss fertig werden, ich muss leisten, sondern dir zuzuhören, wenn nur diese Kleinigkeiten in einem Team zur Kultur werden, dann wird so ein Team ziemlich resilient und kann ziemlich mutig sein und das sogar relativ beständig. Also selbst wenn dann Irritationen kommen, die uns vielleicht mal psychologisch unsicherer machen könnten, dann bauen wir schon mit der Zeit ein stabiles Grundgerüst auf. Das heißt, es pustet uns auch nicht ganz so leicht was um, weil ich weiß dann einfach, der Gero, der hört mir eigentlich immer zu. Ne? Also ich weiß dann einfach, ich kann jetzt was sagen. Und ich glaube, so funktioniert das Buch auch. Also viele kleine Mikrohandlungen werden am Ende zu einem ganz stabilen Fundament.
Super. Ich könnte jetzt ewig weitersprechen über das Buch, weil natürlich das Thema es auch hergibt, dass man wirklich sehr viel aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Umfeld direkt parat hat, was man dann besprechen könnte, was ja erstmal eine gute Sache ist. Nur wir nähern uns hier dem zeitlichen Ende des Podcasts so langsam. Vielleicht noch eine Frage. Wir sprechen jetzt Anfang Januar. Der Podcast geht Ende Januar live. Und der 10. Februar ist für dich ein besonderer Tag, ne? Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
Genau, das Buch erscheint am 3. Februar und es wird 2 Buchpartys geben und ich freue mich sehr darauf. Eine am 3. Februar in Hamburg und eine am 10. Februar in Berlin. Und das Schöne ist, es ist ganz gut, wenn du noch Gesprächsstoff offen hast, weil du bist ja auch glücklicherweise dabei und wirst mit Florian Weber und mir und Magdalena Rogel über das Thema sprechen auf der Bühne. Ich freue mich sehr darüber. Und da werden wir alle nochmal feiern und ordentlich anstoßen.
Das machen wir. Danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich da sehr drüber und auch drauf. Das wird sicherlich auch eine sehr interessante Gesprächsrunde. 2 Fragen noch. Die erste, da überfalle ich dich jetzt mit, haben wir tatsächlich nicht vorab abgesprochen, aber ich glaube, das darf ich hier machen. Können wir ein Buch verlosen hier? Ein signiertes?
Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, das kommt natürlich erst ein bisschen nach Podcast, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das kriegen wir hin. Sehr, sehr gerne. Super.
Dann machen wir das. Ich würde ganz objektiv, wer ein Buch gewinnen möchte, der möge mir schreiben unter gewinne@saatkorn.com und dann mit dem Betreff natürlich mit Feel Safe, Be Brave. Das ist der Betreff und auch gleichzeitig der Titel des Buches. Wer ein signiertes Buch von Karin Lausch haben möchte, der soll einfach schreiben. Das wird dann ein bisschen dauern, hatte Karin ja gerade schon erläutert. Dafür wird es von ihr persönlich signiert. Das war die vorletzte Frage. Ich sage erstmal danke, dass du dich darauf einlässt. Und die letzte Frage ist, getreu dem Saatkorn-Motto Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, natürlich die Frage, was hat dich in letzter Zeit inspiriert?
Oh, es gibt so viel, was mich in letzter Zeit inspiriert hat. Aber ich teile mal eine Sache, die habe ich nämlich gelesen und die hat ganz viel mit mir gemacht. Und ich glaube, ich habe es gelesen auf Social Media. Ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber der Kerngedanke, der beschäftigt mich seitdem sehr. Ich bin ja, wie gesagt, Mutter. Und ich habe gelesen, so diesen Gedanken, dass wir gerade bei unseren Kindern, und ehrlicherweise gilt das ja für alles im Leben, dass wir immer wissen, wann die ersten Male sind, aber wir wissen nie, wann die letzten Male sind.
Ja.
Und ich sehe das gerade bei meinem Sohn, dass der wird jetzt bald 6 und es gibt dann immer so zwischendurch kleine Dinge, die ich total liebe als Rituale und auf einmal sind die weg. Also weiß ich nicht, wie beispielsweise nochmal winken nach der Kita oder nochmal morgens nochmal eine extra Runde kuscheln oder so. Also diese Kleinigkeiten, die so bedeutend sind und wir erinnern uns immer an das erste Wort, das ein Kind gesprochen hat oder an das erste Mal laufen oder so, aber wir wissen nie, wann so Dinge einfach, wann eine Ära ihr Ende hat und ich habe mir, das hat mich sehr inspiriert, vor allem auch im Alltag mehr noch diese Dinge ganz bewusst zu genießen. Darin übe ich mich gerade. Und auch so diese Weihnachtszeit ganz cozy mit der Familie, die hat mich da auch nochmal, hat mir da nochmal geholfen, noch viel, viel mehr diese Selbstverständlichkeiten im Alltag zu schätzen zu wissen. Das finde ich gerade eine tolle Ressource.
Das finde ich ein super Inspirationstipp. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich darüber mit meiner Frau auch im Kontext unserer Kinder vor einiger Zeit gesprochen habe. Bei uns hat das dazu geführt, dass wir 4 Kinder hatten oder haben jetzt. Und immer noch mal ein letztes Mal hinten. Weil ein Person ist vorbei. Nein, gut, irgendwann muss man aufhören.
Aber so geht es natürlich auch.
Ja, aber es endet trotzdem.
Ja, genau.
Das ist so. Genau, ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Karin. Ich wünsche jetzt erstmal eine gute Zeit, eine gute sozusagen Zeit, bevor das Buch Baby tatsächlich das Licht der Welt auch in der Öffentlichkeit erblickt. Ich freue mich dann auf den 10. Februar und drücke dir die Daumen, dass auch dieses Buch wieder zum Bestseller wird. Danke, dass du hier bei Saatkorn warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Gero, und bis zum 10.2.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.